Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Christian Röther. Guten Morgen. Aus Religion und Gesellschaft haben wir heute diese Themen für Sie. Versagt die Kirche in der Krise? Wir hören gleich drei Theologen, die ihre Kirche scharf kritisieren. Danach geht es um den Corona-Impfstoff und die ethischen Fragen, die er aufwirft. Welche Länder bekommen ihn zuerst? Die Reichen? Und in Bremen wurde ein Pastor verurteilt wegen Volksverhetzung. Die Corona-Pandemie kann einsam machen. Zumindest, wenn man sich streng an die Maßnahmen hält, wenn man sie vielleicht sogar übererfüllt und so gut wie niemanden mehr trifft, seine Wohnung kaum noch verlässt. So ein Verhalten, das beobachten drei Kirchenmänner, die kommen gleich zu Wort im Beitrag von Camilla Hildebrand. Die Theologen beobachten Menschen, die vereinsamen, und sie kritisieren ihre Kirche, die evangelische, weil sie den Einsamen nicht ausreichend helfe, weil sie in der Krise die Gemeinschaft und das Miteinander aus dem Blick verloren habe.
Im April 2020, während des ersten Corona-bedingten Lockdowns, schrieb Pfarrer Thomas Dietz einen offenen Brief an Dietmar Woidke, SPD, den Ministerpräsidenten von Brandenburg. Es war ein Notruf an die Politiker seines Landkreises. Darin schilderte der Seelsorger die Situation in der Uckermark.
Das öffentliche Gemeindeleben liegt durch die Regierungsbestimmungen in unserem Land am Boden. Trost, Ermutigung, Orientierung werden unterbunden. Die Menschen benötigen dringend das Gespräch und die Gemeinschaft. Sie sind in den vergangenen Wochen in eine Angstpsychose versetzt worden, die ich so in meiner über 32-jährigen Arbeit als Seelsorger noch nie erlebt habe.
Auf eine Antwort, im Mai schickte er noch einen zweiten Brief mit der Bitte um Austausch, wartet er noch immer. Und die Angst in seiner Gemeinde herrscht bis heute vor.
Und zwar insofern, und das ist nach wie vor anhaltend, dass die Leute sich völlig verunsichert sind in ihrem Verhalten, dass die Leute sich von ihren engsten Angehörigen zurückziehen. Heute Morgen hat mich gerade eine ältere Frau angerufen und hat gesagt, ach, ich würde so gerne am Ewigkeitssonntag zum Gottesdienst kommen, aber ich habe schlechtes Gewissen, weil meine Kinder mich nicht besuchen kommen, weil sie meinen, mich dadurch zu schonen. Und ich würde ja eigentlich ganz gerne in Gottesdienst gehen und ich weiß, es ist genug Abstand und es werden die Regeln alle eingehalten, aber ich traue mich nicht durch das schlechte Gewissen, was mir meine Kinder geben.
Der heute 60-jährige Pfarrer Dietz kam 1987 mit seiner Frau nach Schönfeld, im nordöstlichsten Zipfel Brandenburgs, rund 150 Kilometer nördlich von Berlin. Damals war er 27 und viele glaubten nicht, dass er bleiben würde. 14 Dörfer und 11 Kirchen umfasst seine Gemeinde. Dietz ist überzeugt, dass es jetzt mehr denn je seine Aufgabe ist, Zitat, alles zu versuchen, um ihnen die Angst zu nehmen, von der sie bis in die letzte Ecke der kleinsten Zehe bestimmt sind.
Also ich muss mal sagen, dass man sich aufgrund der Flut der angstmachenden Botschaften auch häufig ohnmächtig fühlt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man gegen eine Wand läuft. Wir versuchen, was irgendwie möglich ist, an Veranstaltungen und auch an Besuchen versuchen wir schon durchzuführen.
Die Empfehlungen der Bundes- und Länderregierungen, auf alle nicht erforderlichen Kontakte zu verzichten oder bei Kindern den Kontakt auf einen Freund, eine Freundin zu beschränken, kritisiert Dietz massiv. Nähe und Gemeinschaft sei besonders in Krisenzeiten lebenswichtig.
Gemeinschaft zu suchen, auch eine schöne Musik zu erfahren, in ein Konzert zu gehen, sich trauen, in den Gottesdienst zu gehen, ja, den Kontakt zur Familie aufrecht zu erhalten. Ja, das finde ich auch so wichtig, ja. Also auch zwischen Großeltern und Enkeln und so weiter. Die Leute sind ja so verängstigt, dass sie sich nicht mehr trauen, ihre Enkelkinder in den Arm zu nehmen.
Es sei darüber hinaus Aufgabe der Kirche, dies zu vermitteln. Während Pfarrer Dietz mit dieser Auffassung zu Beginn der Pandemie noch weitgehend alleine dastand und sich Anfeindungen ausgesetzt fühlte, mehren sich nun die Stimmen, die seiner Meinung sind. Markus Witte ist Professor für das Alte Testament und Dekan der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin. Er sagt,
der persönliche Kontakt ist unabdingbar und ich kenne persönliche Stellungnahmen von älteren Menschen, die sagen, das Virus ist die eine Seite, aber an Einsamkeit zu sterben ohne Ansprache sei mindestens genauso schlimm. Und es gehört zu den christlichen Aufgaben seit der alten Kirche, aber auch als Erbe aus dem antiken Judentum, alte Einsame zu besuchen. Und das können auch alleinstehende Menschen sein, die jünger sind und dennoch unter Einschränkungen leiden, wenn sie keine sozialen Kontakte haben. Also Besuche müssen in jeder Form natürlich unter Wahrung des Schutzes durchführbar sein.
Egal ob in Berlin-Mitte an der Uni oder auf dem Dorf im Norden Brandenburgs, Theologen fragen sich, wie menschliches Miteinander weiter möglich bleibt oder wieder möglich wird. Der Pfarrer sagt, die Gesellschaft sei durch Corona gespaltener denn je. Pro-Regierungsmaßnahmen-Befürworter hier, Corona-Maßnahmen-Kritiker dort. Drastisch formuliert wird unterstellt, wer nicht dafür ist, riskiert die Gesundheit des anderen.
Die Spaltung zu überbrücken, das ist die Nummer eins. Und das ist unheimlich schwierig. Ich hätte mir gewünscht, ich habe es so erlebt, als geborener und bewusst gelebter DDR-Bürger, dass die Kirche zum runden Tisch einlädt und die verschiedenen Seiten an einen Tisch bringt und so versucht, die Spaltung zu überwinden. Also das sehe ich als Hauptaufgabe.
Auch Markus Witte beobachtet große Defizite in der Kommunikation. Dialog, Austausch, Debatte.
Es ist ein Spiegel einer sehr starken Polarisierung und einer sehr starken Vereinfachung und einer sehr schnellen Kategorisierung. Und ein kritischer Diskurs, der nötig ist, gerät leicht in die Gefahr der Diffamierung. Man kann an vielen Stellen beobachten, politischer Natur, wie bestimmte Diskussionsprozesse nicht möglich sind, beziehungsweise mit bestimmten Hinweisen auf ein generell nötiges Handeln nicht ermöglicht werden. Und das führt gesellschaftlich zu einer Polarisierung und dann dazu, dass Menschen sich sogar geistig radikalisieren. Und das ist mindestens ein Kollateralschaden im Umgang mit der Krise, der uns lange beschäftigen wird.
An der Basis beobachtet Pfarrer Dietz auch, dass sich Denunzianten wieder gestärkt fühlen. Unter anderem seit Politiker dazu aufriefen, sogenannte Corona-Missstände zu melden.
Ich habe das erlebt in der DDR-Zeit und ich erlebe das jetzt wieder. Da scheinen sich also Leute aufzuspielen, Kontrollfunktion spielen zu müssen. Und ich muss mal sagen, ich stehe ja in der Verantwortung. Wir führen Veranstaltungen durch und ich sagte das ja schon, dass wir natürlich versuchen, die Regeln und so weiter durchzusetzen. Aber trotzdem steht man plötzlich irgendwo in der Angst, dass man angezeigt wird, denunziert wird, dass man womöglicherweise dieses oder jenes nicht richtig gemacht hat.
Auch Karl-Georg Oses Aufgabe ist es, Menschen zusammenzubringen. Der Sozialpädagoge und Supervisor leitet seit etwa 10 Jahren das Projekt »Kirche stärkt Demokratie«. Es berät Ehren- und Hauptamtliche im Umgang mit Demokratie und menschenfeindlichen Einstellungen.
Ich bin Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus und wir versuchen einfach, den Gemeinden ein Stück weit Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie solche zielgerichteten Dialogveranstaltungen zum Beispiel aussehen könnten, ohne gleich miteinander in die Konfrontation zu gehen.
Wie die Konfrontation und Spaltung in Corona-Zeiten überwunden werden kann, Ose hatte einen Vorschlag.
Es gibt das schöne deutsche Wort Besonnenheit und ich finde, das ist ein Wort, das sollten wir uns zu Herzen nehmen, ein Stück weit Zuversicht. Ja, das wünsche ich mir auch gerade von Kirche. Ich glaube, das ist auch ihre Aufgabe, ein Stück weit Zuversicht auch zu verbreiten in dieser dunklen Zeit. Auf unsere Sprache zu achten, das sage ich auch in Richtung Kirche, eine deeskalierende Sprache, eine besonnene Sprache, also wirklich darauf zu achten, wie wir miteinander und wie wir übereinander und wie wir über die gesellschaftliche Situation sprechen.
Wenn jetzt jemand zum Beispiel positiv getestet wird oder bekommt Symptome, neulich sagte das zu mir eine Kreisälteste, die die Erfahrung gerade macht bei ihrer Tochter, die sagte, na, da wird man ja so angesehen, als ob man ein Flittchen wäre.
Auch Karl-Georg Ose warnt vor der Tendenz, andere immer leichtfertiger abzuwerten.
Ich hatte gestern Abend gerade eine Fortbildung mit angehenden Gemeindepädagoginnen und da sind wir ganz schnell auf dieses Thema Sprache gekommen auch und bezieht sich auf die gesamte Gesellschaft, aber ich finde, Kirche ist ja auch eine Institution des Wortes und gerade da kann man, glaube ich, verlangen, dass sie besonders auf ihre Worte Worte achtet.
Dass aktuell Schuldzuweisungen sehr schnell im Raum stehen, hat viele Gründe, weit über die Irritation durch die Pandemie hinaus. Deshalb fragt der Theologe Markus Witte sich und seine Kirche selbstkritisch, ob es Versäumnisse gegeben habe.
Umgang mit Schuld, mit Vergebung, mit Scham ist eigentlich etwas, was genuin zu christlichem Handeln und zu christlichem Nachdenken gehört, aber doch auch, wenn man sich Predigten anschaut, häufig gerne vermieden wird. Also bestimmte Deutungsmuster werden selbst kirchlicherseits und auch von der Theologie gerne beiseite geschoben. Und gerade in Krisenzeiten sind aber diese großen Phänomene diejenigen, mit denen Menschen konfrontiert sind. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes und all das taucht ja jetzt wieder auf. Und wo theologisch gedeutet wurde, ist dann auch wieder das Phänomen zu beobachten, dass mit Kategorien gearbeitet wurde wie Zorn Gottes, die gleichsam wieder problematisch sind.
Thomas Dietz, Pfarrer in Schönfeld, beendete seinen zweiten offenen Brief an den brandenburgischen Ministerpräsidenten im Mai 2020 mit den Worten:
Ich erlebe, wie die Gemeinschaft in dieser Gesellschaft zerbricht. Und begleitend: Ich erlebe auch traurig und enttäuscht, dass meine eigene Kirche versagt und keine Stellung bezieht. Dies ist ganz und gar anders als zur DDR-Zeit. Dort hat Kirche Mut bewiesen, auch wenn nicht alles richtig war. Ich frage mich, welche Perspektive geben wir eigentlich noch unserem Land, der nachfolgenden Generation?
Da immer mehr Kirchenkollegen auf ihn zukommen, ist Dietz jetzt Ende November 2020 etwas zuversichtlicher als noch im Mai. Dennoch appelliert er an Kirche und Gesellschaft.
Ein breiter, offener Austausch, der jetzt nicht stattfindet, überhaupt nicht stattfindet. Die Sprache spricht für sich. Wenn ich mir Bundestagsdebatten anschaue oder Landtagsdebatten anschaue zu den Thema, werden ja keine inhaltlichen Argumente mehr ausgetauscht. Es geht ja nur noch, dass die Seiten sich beschimpfen. Und wenn wir als demokratische Gesellschaft bestehen wollen, brauchen wir dringend eine öffentliche, sachliche Debatte.
Pfarrer Dietz will in Ruhe darüber reden, wie es mit der Gesellschaft weitergeht. Wie weit die Maßnahmen in das Alltagsleben eingreifen. Was mit den Menschen psychisch und physisch passiert. Viele ältere Gemeindemitglieder hätten ihm gesagt, sie wollten im Alter selbstbestimmt leben. Wenn ich meine Kinder und Enkelkinder nicht mehr sehen kann, so hört er es immer wieder, dann lohnt es sich nicht weiterzuleben. Was zeichnet ein Leben in Würde aus? Das sollte endlich besprochen werden, sagt auch Markus Witte, der Dekan der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität.
Also, wo man noch einmal neu darüber nachdenken muss, was Anfang des Lebens und Gestaltung des Lebens und auch die letzten Lebensjahre eigentlich ausmachen. Also da würde ich mir einen intensiven, kritischen Dialog wünschen. Insgesamt vermisse ich eben in der gegenwärtigen Debatte vor allem philosophische, soziologische, ethische und auch theologische Stimmen. Sie kommen immer nur am Rand vor.
Markus Witte von der Berliner Humboldt-Uni im Beitrag von Camilla Hildebrand. Es ging um innerkirchliche Kritik am Umgang der evangelischen Kirche mit der Corona-Krise. Den Beitrag finden Sie nach der Sendung auch zum Nachlesen und Nachhören auf deutschlandfunk.de und da verlinkt sind dann auch weitere ethische und theologische Stimmen zur Corona-Debatte. Schon im Dezember könnten sie losgehen, die Impfungen gegen das Coronavirus. Viel schneller als gedacht also könnte der Impfstoff auf dem Markt sein. Es werden jetzt ja sogar schon die Impfzentren geplant. Der Impfstoff wird aber nicht sofort für alle reichen, die ihn haben wollen. Deshalb stellt sich die Frage, welches Land kriegt wann wie viel? Und es sieht jetzt schon so aus, als würden die reicheren Länder einen Großteil aufkaufen. Michael Hollenbach über den Impfstoff und die Ethik.
Am vergangenen Wochenende betonten die Regierungschefs der führenden Wirtschaftsnationen auf dem G20-Gipfel, man werde die ärmeren Staaten bei der Verteilung der Covid-19-Impfstoffe nicht allein lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte beim G20-Gipfel, um die Pandemie einzudämmen, müsse der Zugang zur Impfung für jedes Land möglich und bezahlbar sein. Julia Intorn ist Direktorin des Evangelischen Zentrums für Gesundheitsethik in Hannover. Sie hat die Botschaft des G20-Gipfels vernommen, allerdings erklärt sie auf einer Online-Tagung des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik:
Ich finde nur, dass es noch eine große Lücke gibt zwischen dem Bekenntnis an sich und den faktischen Bestellvorgängen, wer sich was wie gesichert hat.
Das sieht Elisabeth Massute von der Organisation Ärzte ohne Grenzen ganz ähnlich.
Wir beobachten eher, dass reiche Länder, also Teile der G20, auch Deutschland, schon sich viele Kontingente gesichert haben. Also bereits mehr als die Hälfte der möglichen Impfstoffbestände für 2021 sind bereits reserviert. Und da bleibt natürlich wenig bis gar nichts für die Ärmsten der Armen und Menschen in humanitären Krisen übrig.
Massute weist darauf hin, dass die Impfkontingente der Unternehmen BioNTech und Moderna bereits zu mehr als 80% von reichen Ländern reserviert seien. Stattdessen sollten die Wirtschaftsmächte viel stärker internationale Initiativen unterstützen, wie beispielsweise COVAX, das im April unter anderem von der WHO und der globalen Impfallianz Gavi gegründet wurde. Das Ziel von COVAX: bis Ende 2021 sollen 2 Milliarden Impfdosen verteilt werden. Bislang sind bereits $5 Milliarden zugesagt worden, benötigt wird aber doppelt so viel Geld. Pläne der Weltgesundheitsorganisation sehen vor, dass zunächst alle Staaten, unabhängig davon, wie stark sie betroffen sind oder wie reich sie sind, Impfstoffe für 3% der Bevölkerung bekommen. Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen begrüßt dieses Konzept.
Dass aus unserer Sicht prioritär Gesundheitspersonal weltweit, ja, dass diese Menschen prioritär geimpft werden können.
Massute wendet sich entschieden gegen ein nationalstaatliches Vorgehen.
Aus unserer Sicht ist es nicht zu verstehen, warum zum Beispiel ich als Autonomalbürgerin schneller geimpft werden sollte als die Krankenschwester in Südafrika.
Doch die Probleme liegen nicht nur in der Frage der Verteilungsgerechtigkeit, meint die Medizinethikerin Julia Intorn.
Wenn es dann am Ende dazu führt, dass sich in den Ländern, wo Impfdosen da sind, niemand impfen lässt, weil die Strukturen nicht so geschaffen sind, dass es der Eindruck ist einer selbstbestimmten Entscheidung für Impfen.
Und auf der Online-Tagung des Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik gab der Soziologe Klaus Leisinger zu bedenken: Viele Menschen, beispielsweise in Afrika, die in ländlichen Regionen leben, könne man nur schwer erreichen.
Man müsste entweder mit Personal oder mit Infrastruktur zusätzlich helfen, dass das, was man schickt, tatsächlich auch nachher für die Menschen erreichbar ist.
Tillmann Rüppel vom Katholischen Missionsärztlichen Institut in Würzburg tritt dafür ein, dass die Impfstoffe möglichst vor Ort in den Ländern des globalen Südens produziert werden. Deshalb plädiert er für die Aufhebung des Patentschutzes bei den Impfstoffen gegen Covid-19.
Wenn dieser Patentschutz aufgehoben wird, dann hat es den großen Vorteil, dass nicht nur ein Hersteller, wie jetzt zum Beispiel BioNTech, die Impfstoffe herstellen kann, sondern es würde dann auch allen anderen ermöglicht werden oder möglichst vielen anderen Firmen, und dadurch würde die Herstellung viel schneller gehen.
Tillmann Rüppel kennt die Argumente der Pharmaunternehmen. Die weisen darauf hin, dass sich ihre Forschungs- und Entwicklungskosten nicht rentieren würden, wenn der Patentschutz verloren ginge.
Allerdings ist das so, dass bei so einem globalen Ausmaß einer Pandemie mit fast 60 Millionen Infizierten und 1,4 Millionen Todesopfern, das aus unserer Sicht sinnvoll wäre, auf jeden Fall den Patentschutz zeitweise für Covid-19-Produkte auszusetzen.
Die gerechte weltweite Verteilung des Impfstoffes wäre aus epidemiologischer Sicht auch in einem Eigeninteresse der reichen Staaten, meint Elisabeth Massute.
Also wir leben ja in einer globalisierten Welt. Das heißt, ja, die Pandemie wird erst dann vorbei sein, wenn sie tatsächlich für uns alle vorbei ist. Ich glaube, wir müssen uns da bewusst werden, dass es hier nicht um uns und die anderen geht, sondern um uns als Weltgemeinschaft zusammen.
Ethische Fragen zum Corona-Impfstoff, zusammengefasst von Michael Hollenbach.
Thank you.
Der Bremer Pastor Olaf Latzel, der hat es in den vergangenen Jahren zu einiger Bekanntheit gebracht. Er versteht sich selbst als bibeltreu und das bedeutet für den Protestanten zum Beispiel, Frauen gehören nicht auf die Kanzel. Latzel hat sich auch schon abwertend über Katholiken, Muslime und Buddhisten geäußert und auch über Homosexuelle. Und dafür ist er jetzt verurteilt worden, wegen Volksverhetzung. Aus Bremen, Felicitas Böselager.
Im Oktober 2019 habe Olaf Latzel sich in einem Eheseminar vor 30 Paaren seiner Gemeinde in Bremen verächtlich über Homosexuelle geäußert, in einer Weise, die den Tatbestand der Volksverhetzung erfülle, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Latzel sieht das anders. Er unterscheidet zwischen Sünde und Sünder. Das heißt, er verurteile nicht Homosexuelle an sich, sondern lehne auf Grundlage der Bibel eine homosexuelle Lebensweise ab, argumentiert sein Verteidiger Sascha Böttner.
Herr Latzel hat sich über Menschen in der Form nicht geäußert, mit Ausnahme dieses Begriffs Verbrecher. Das hat er erklärt, dass sich das nicht auf Teile der Bevölkerung im Sinne des Tatbestandes bezog. Er hat sich aber in drastischer Form, ebenso wie die Bibel, gegen bestimmte Formen der Sexualität gewandt.
In dem Eheseminar sprach er von Verbrechern vom Christopher Street Day. Mit dem Begriff Verbrecher will Latzel nicht alle Homosexuellen gemeint haben, sondern ausschließlich diejenigen Menschen, die in der Vergangenheit vor seiner Gemeinde randaliert hätten. Die St. Martini-Gemeinde in Bremen ist in den vergangenen Jahren immer wieder von Vandalismus betroffen gewesen. Die Kirchenfassade wurde beschmiert, Gottesdienste gestört. Latzels Gemeinde ist Teil der Bremischen Landeskirche. Der Vorstand der Landeskirche hatte im Mai ein Disziplinarverfahren gegen den Pastor eingeleitet und sich von Latzels Aussagen distanziert, wie hier der Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche Bernd Kuschnerus im Interview mit Radio Bremen.
Nun, es ist vieles von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber man muss von einem Pastor erwarten können, dass er nicht andere Menschen verteufeln und gegen sie hetzt.
Das Disziplinarverfahren ruhte während des Gerichtsprozesses. Wie es jetzt damit weitergeht, ist noch unklar. Latzel wurde vom Gericht zu einer Geldstrafe von 8.100 Euro verurteilt. Das entspricht 90 Tagessätzen à 90 Euro, was wiederum einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten entspricht. Das ist die mildeste Strafe, die für Volksverhetzung verhängt werden kann. Er gilt damit nicht als vorbestraft. Die Richterin ließ das Argument, dass Latzel zwischen Homosexualität und Homosexuellen unterscheide, nicht gelten. Homosexualität ohne Menschen ist nicht vorstellbar, erklärte sie. Auch die Aussage, dass er nicht alle Homosexuellen als Verbrecher bezeichnet habe, hatte vor Gericht keinen Bestand. Der Zusammenhang, in dem die Aussagen gemacht worden seien, mildere diese nicht ab. Ebenso wenig ließ sie gelten, dass Latzel seine Aussagen auf Grundlage der Bibel gemacht habe, wie die Sprecherin des Gerichts Cosima Freter erklärte.
Das Gericht ist davon ausgegangen, dass wir hier über eine Bibelauslegung sprechen und nicht über Bibelzitate. Bibelzitate wären sicherlich anders zu beurteilen gewesen. Wir reden hier aber über eine Auslegung der Bibelpassagen.
Außerdem machte die Richterin noch auf die gesamtgesellschaftliche Stimmung, vor allem mit Blick auf Hassangriffe im Internet, aufmerksam. Hier herrsche eine Dürre und in der Dürre dürfe kein Streichholz gezündet werden. Der Verteidiger nannte das Urteil eine Katastrophe und will dagegen vorgehen.
Felicitas Böselager über das Urteil gegen den Bremer Pastor Olaf Latzel. Und damit endet Tag für Tag an diesem Donnerstag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Wenn Sie möchten, können Sie die Sendung nochmal nachhören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Hier im Deutschlandfunk folgt nach den Nachrichten der Marktplatz. Da geht es um das Homeoffice und die Frage, wer zahlt eigentlich die Kosten, die durch die Heimarbeit entstehen. Wenn Sie dazu Fragen, Anmerkungen haben, können Sie anrufen unter 00800 4464 4464. Mein Name ist Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind.